Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo zusammen. Ich begrüße euch alle zu unserer 6. Podcast-Folge, diesmal zum Thema Logopädische Forschung stärken. Kein Selbstzweck, sondern Versorgungsauftrag. Bevor wir starten, möchte ich euch wie gewohnt einen Überblick über unsere Folge geben. Zu Beginn schauen wir, wie es uns geht, und Dagmar berichtet von einer Veranstaltung, die sie in den letzten Wochen besucht hat. In unserem Deep Dive schauen wir uns das Thema logopädische Forschung an, warum die Stärkung dieser kein Selbstzweck, sondern unser Versorgungsauftrag ist und wie ihr hier aktiv mitmachen könnt. Im Ausblick am Ende werfen wir dann einen Blick auf die kommende Woche und auf das Thema der nächsten Folge. Und wer sind wir? Das bin einmal ich, Hanna Neufeld, Leitung des Referats Kommunikation in der DBL-Geschäftsstelle.
Und ich, Dagmar Karasch, Präsidentin des DBL.
Hallo Dagmar, wie geht's dir heute?
Hi Hanna. Ganz gut. Es war sehr heiß die letzten Tage. Es hat sich etwas abgekühlt. Das genieße ich. Ich freue mich auf den Sommer. Immer dann, wenn ich nicht an die Klimakrise denke. Und mag das. Alles ist noch grün und saftig und lebendig. Wie geht's dir?
Ja, auch gut. Ich habe die Hitze auch jetzt endlich überstanden und ja, habe nächste Woche, also in der Woche, wo die Folge erscheint, Urlaub, und da freue ich mich schon drauf. Du hattest ja in der letzten Folge erzählt, dass du zum Symposium des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege, Mann, was ist das für ein langer Titel, fährst. Wie war es denn da? Konntest du trotz des nicht so logopädisch relevanten Thema was mitnehmen?
Auf jeden Fall. Also zum einen war das ja, also das ist schon normal bei diesem Sachverständigenrat, aber es war eine besondere Veranstaltung, weil es eine Jubiläumsveranstaltung war. Diesen Sachverständigenrat gibt es jetzt seit 40 Jahren und das wurde eben dort auch begangen. Zum einen mit einer Keynote zum Thema Politik und wissenschaftliche Beratung. Ein sehr kurzweiliger und auch wirklich sehr interessanter Vortrag unseres ehemaligen Bundestagspräsidenten Professor Dr. Norbert Lammert. Und das war schon mal einfach sehr interessant, aber eben auch die darauf aufbauende Diskussion im Anschluss. Also es gab eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen Beteiligten genau zu diesem Spannungsfeld eben zwischen Wissenschaft und Politik und wie sich wissenschaftsbasierte Beratung auf Politik auswirkt oder eben auch nicht. Also wann und wie wird eigentlich wissenschaftliche Expertise wahrgenommen, ernst genommen, einbezogen und wie leitet Politik dann eben Entscheidungen ab? Das war total interessant und dann war es natürlich auch immer noch interessant, immer noch, weil ich habe jetzt unsere neue Bundesgesundheitsministerin schon einige Male erlebt, aber sie ist eben doch immer noch neu und mich beeindruckt das, also wie sie auftritt, auch in dieser Rolle und wie sie den Dialog und die Zusammenarbeit sucht. Und da bin ich erstmal trotz der schwierigen Situation, also vor allen Dingen bezüglich der Finanzen, zuversichtlich, dass wir hier auch in diesen Dialog treten und in die gemeinsame Gestaltung. Das war natürlich interessant. Und dann, das hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt, dieser Austausch am Rande der Veranstaltung, der ist wichtig und der ist mir wichtig. Das ist auch ein Teil, den ich relativ ausführlich vorbereite. Das denkt man nicht. Man denkt ja, bereite ich mich auf die Inhalte vor? Nein, ich überlege und schaue auch, wer wird da sein? Mit wem möchte ich ins Gespräch kommen? Und dann natürlich auch einfach das, was eben vor Ort entsteht und dieses Hineinhören in die Branche.
Ja, okay. Und zu meiner Frage, was konntest du trotz nicht so logopädisch relevantem Thema mitnehmen?
Ah, Entschuldigung. Was konnte ich mitnehmen? Dieses Metathema, Berufsgesetz, das beleuchtet ja auch genau dieses Spannungsfeld. Also wir wissen, Die vollakademische Ausbildung, also die einheitliche primär qualifizierende Ausbildung in der Logopädie, ist überfällig, ist begründet, ist umsetzbar. Also hier gibt es wirklich auch eine wissenschaftlich fundierte Argumentation für die Umsetzung. Aber was machen wir, wenn Politik trotzdem nicht in die Pötte kommt, wie bei uns? Also genau dieses Spannungsfeld zwischen politischer Umsetzung und der wissenschaftlichen Beratung. Das war total interessant, das auch nochmal so zu betrachten. Und möglicherweise etwas verblüffend, die Gemeinsamkeiten zwischen dieser Gestaltung, die war ja Thema, die Preisgestaltung von innovativen Arzneimitteln in einem lernenden Gesundheitssystem. So hieß das ja. Bei uns fehlt mir, also bei der Finanzierung der Heilmittelversorgung, fehlt mir auch häufig die ergänzende Rechnung neben den Preissteigerungen und den angeblich irgendwie unpassenden Vergütungssteigerungen, was die Gesellschaft eigentlich dafür zurückbekommt, dafür, was sie investiert in die Heilmittelversorgung oder auch, was sie überhaupt dadurch erst gewinnt, also was für Einnahmen möglich werden, weil Menschen durch uns versorgt werden für das System. Und ich möchte uns überhaupt nicht hier mit der Pharmabranche oder der pharmazeutischen Versorgung irgendwie in Zusammenhang bringen. Aber diese Rechnung, die wurde, finde ich, hier auch zu wenig diskutiert. Und bei uns empfinde ich das als sehr stark zu wenig diskutiert. Also was gewinnt Gesellschaft durch logopädische Ressourcen?
Ja, das stimmt. Das ist so der Bereich, der irgendwie häufig einfach nicht mit beachtet wird. Wenn wir von Versorgung sprechen, dann sollten wir immer auch über logopädische Forschung sprechen. Denn beides ist eng miteinander verwoben. Wir wollen heute darstellen, wie und warum wir logopädische Forschung stärken und warum und wie wir alle gemeinsam sie unterstützen sollten. Das Thema ist nicht nur wichtig für die Logopädie selbst, sondern eben auch für die Zukunft der PatientInnenversorgung. In vielen Ländern ist logopädische Ausbildung schon längst ein fester Bestandteil der universitären Strukturen. In Deutschland hat die Ausbildung der Logopädie lange Zeit vor allem an Berufsfachschulen ihren Platz gehabt. Das wirkt sich ja auch auf die Forschung aus, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Das hat Auswirkungen auf die Forschung einmal, weil natürlich je nach Ausbildungsverortung, also lerne ich an Berufsfachschulen oder lerne ich an Hochschulen oder Universitäten, unterschiedlich wissenschaftlich fundiertes Handeln vermittelt wird. Das ist ganz natürlich und unterschiedlicher Auftrag dieser Ausbildungsorte. Und natürlich, weil in dem Moment, wo die Ausbildung an Hochschulen verortet wird, dort auch weitere Strukturen entstehen, an denen Forschung geschaffen wird, also an denen wissenschaftliche Arbeit geleistet wird. Und auch darum hätte natürlich eine andere Verortung der Ausbildung Auswirkungen auf die Stärkung wissenschaftlicher Strukturen in der Logopädie. Das hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Also die Zahl der logopädischen Studiengänge wächst seit Jahrzehnten ganz beständig und damit natürlich auch die Zahl der Abschlussarbeiten oder eben noch größerer Forschungsprojekte. Und der Bedarf ist immer noch hoch und hier kommen wir als DBL auch ins Spiel, weil wir eben finden, wir haben hier Verantwortung.
Ja, genau. Wir setzen uns eben aktiv dafür ein, die akademische Entwicklung der Logopädie zu fördern. Und dabei ist ein zentrales Thema die logopädische Forschung.
Genau, aber Hanna, halt noch mal kurz, weil du sprichst von logopädischer Forschung und das ist natürlich auch richtig und auch wichtig, diese Bezeichnung zu wählen, weil wir auch unter diesem Namen und unter diesem Fach uns identifizieren und zuordnen. Und trotzdem möchte ich dich und vielleicht auch euch Hörerinnen und Hörer dazu einladen, diesen Blick zu weiten, weil in Deutschland, da arbeiten in der Logopädie mindestens 12 unterschiedliche Leistungserbringer und Leistungserbringerinnen, also diese unterschiedlichen Gruppen innerhalb des therapeutischen Feldes. Und diese werden traditionell auch unterschiedlich ausgebildet, und zwar auch an Hochschulen und sind auch forschend tätig. Und das eben zum Teil auch seit vielen Jahrzehnten. Also die akademische Sprachtherapie, die ja hier mehrere Studiengänge zusammenfasst, die betreibt natürlich auch seit vielen Jahren sprachtherapeutische Forschung, die wir nutzen und von der wir profitieren und die wir ja auch ganz natürlich als Teil logopädischer Forschung betrachten. Und dann ist eben die Frage, wenn wir hier von Logopädie oder von logopädischer Forschung sprechen, meinen wir ausdrücklich nur die Forschung von Logopädinnen denke ich, ist keine Option, sondern eben Forschung im Feld der Logopädie. Und dann eben auch am liebsten unter diesem Namen. Aber es gibt eben natürlich auch weitere Gruppen innerhalb dieses Feldes.
Ja, das stimmt. Hier wird auch die Teilakademisierung unseres Berufs nochmal total deutlich, ne? Also die Forschung gibt es in der Logopädie-Sprachtherapie ja schon seit Jahrzehnten. Und wir profitieren natürlich jetzt auch davon. Aber für die Zukunft ist es für uns auch ein Nachteil, weil die Forschung zum Beispiel aus dem Bereich der Sprachtherapie zum Teil ja auch unter anderem eine andere theoretische Ausgangslage zum Beispiel hat. Und ja, deswegen arbeiten wir eben alle daran, dass die Teilakademisierung endlich mit einer gemeinsamen hochschulischen Ausbildung beendet wird.
Da hätte ich so große Lust, direkt einzusteigen in diesen Diskurs und mich zu positionieren. Das ist aber heute überhaupt nicht dran. Aber diese Frage, was sind Bezugsdisziplinen der Logopädie? Was gehört dazu und in welcher Beziehung stehen eigentlich zum Beispiel Sprachtherapie und Logopädie? Das ist richtig wertvoll, dass wir uns damit befassen.
Genau, also das ist ein total wichtiger Diskurs und wir werden mit Sicherheit nicht nur eine Folge dazu auch nochmal machen. Aber heute schaffen wir das leider nicht. Lassen wir uns konkret bleiben. Wie unterstützen wir die Forschung und die Forschenden? Oder die, die sich zu Forschenden entwickeln wollen, konkret?
Dann fangen wir doch vielleicht gleich mal groß an. Einwerbung von Drittmitteln, also die richtig großen Forschungsprojekte, die in den siebenstelligen Eurobetrag gehen. Solche Forschungsmittel zu beantragen, ist natürlich nicht einfach. Und da liegt ja auch sehr viel Verantwortung bei den Förderern sozusagen, damit diese Drittmittel oder diese Mittel eben vernünftig genutzt werden und auch zweckbezogen. Und insofern sind diese Forschungsgelder besonders bedeutsam, auch weil damit natürlich in einer anderen Tiefe und Breite auch Fragestellungen nachgegangen werden kann. Und hier unterstützen wir zum Beispiel, indem wir Letter of Intent ausstellen für die jeweiligen Antragsteller. Das sind zum einen Unterstützungsschreiben, also wir als Verband und als Interessenvertreter der Therapeutinnen, aber eben auch als Fachverband, beschreiben, wie wir auf dieses Forschungsprojekt sehen und dass wir dieses als relevant anerkennen gegenüber den fördernden Stellen und unterstreichen damit natürlich die Bedeutsamkeit dieses Projektes und erhöhen, wenn es gut läuft, damit eben auch die Chancen auf eine Förderung. So einmal dieses Unterstützungsschreiben, diesen Unterstützungsgedanken und dann aber auch die Absichtserklärung, dass wir, da wir ja die Relevanz dieses Forschungsprojektes sehen, hier auch ja unsere Unterstützung in verschiedenen Bereichen zusagen, dort wo es eben möglich ist, also etwa über Expertenbeteiligung oder als Multiplikator.
Dagmar, was meinst du mit Multiplikator?
Also zum einen, dass wir unsere Mitglieder und die Berufsangehörigen eben oder auch die Betroffenen über das Forschungsanliegen informieren und dazu einladen, sich zu beteiligen. Oder eben auch im Anschluss, wenn die Ergebnisse vorliegen, über diese Ergebnisse informieren. Also wir nehmen eine Rolle als Multiplikator, als Verstärker, als Vervielfältiger in den Kreis unserer Berufsangehörigen wahr.
Ja, das klingt auf jeden Fall total wichtig. Und auch die Drittmittelgewinnung klingt nach einer wichtigen Hilfe. Denn viele Forschenden kennen das Problem. Ohne zusätzliche Mittel können viele Projekte nicht einmal starten. Wir bringen also nicht nur unsere Netzwerke ein, sondern auch Fachwissen und Expertise. Ein gutes Beispiel für solche erfolgreichen Kooperationen ist das Projekt Vitamin B. Wer sich für dieses Projekt, in dem es um die ambulante logopädische Videotherapie geht, weiter interessiert, den Link zu den daraus entstandenen Handlungsempfehlungen für die logopädische Praxis packen wir euch in die Shownotes.
Ja, das finde ich auch ist ein gutes Beispiel, weil es sehr anschaulich macht, wie wichtig und wie wirksam Vernetzung in der wissenschaftlichen Arbeit ist. Und wenn sich Fachleute und Institutionen wie zum Beispiel Verbände und natürlich die, die in der Praxis tätig sind, zusammenfinden, dann können beeindruckende Dinge entstehen.
Aber das ist nur der Anfang, oder?
Der Anfang, also es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Part dieser wissenschaftlichen Förderung, die wir machen oder dieser Wissenschaftsförderung, die wir als Verband betreiben. Und wir unterstützen aber eben nicht nur, dass Wissen generiert wird, sozusagen entsteht, sondern auch, dass diese Erkenntnisse sichtbar werden, also einfließen dort, wo sie gebraucht werden oder wo andere davon wissen müssen. Denn was nützt die beste Forschung, wenn sie niemand kennt, also wenn sie weder in der Praxis ankommt, noch auch in den anderen Disziplinen, die eben mit uns zusammenarbeiten. Und hier sehen wir unseren Auftrag. Ne? Darum organisieren wir den DBL-Kongress. Das ist ein ganz wichtiger Part unserer Wissenschaftsförderung. Darum haben wir eine Fach- und Verbandszeitschrift, das Forum Logopädie. Oder bieten wir Symposien an oder informieren eben und ganz vielfältig über die verschiedenen Medien, die wir haben, damit eben neue wissenschaftliche Erkenntnisse sowohl die Fachwelt, aber eben auch uns alle in der Praxis erreicht.
Ja, und was ich noch viel wichtiger finde, alle Mitglieder sind ja auch eingeladen, sich aktiv zu beteiligen. Die Forschung muss die Praxis erreichen, um die Versorgung zu verbessern. Und es gibt noch mehr Möglichkeiten, wie wir die Forschung fördern, oder?
Na klar. Das ist unserem Verband seit Jahrzehnten total wichtig. Das ist auch wieder ein Punkt, wo ich beeindruckt bin, wie weitsichtig unsere Vorgängerinnen waren. Und ich hoffe, dass unsere nachfolgenden Generationen irgendwie dann im Verband auch sagen, oh ja, die haben sich da wirklich richtig ins Zeug gelegt und auch wirklich weit gedacht. Also das beeindruckt mich an dieser Stelle, weil zum Beispiel Forschungspreise vergeben wir ja auch schon seit vielen Jahren. Wir vergeben unterschiedliche Reisestipendien, um eben den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern. Aber hier total wichtig, auch um die internationale Vernetzung zu unterstützen. Und ein sicherlich herausragendes Beispiel ist unser Luise Springer Forschungspreis. Den vergeben wir jährlich an herausragende Masterarbeiten oder Promotionen oder andere herausragende wissenschaftliche Arbeiten. Oder auch unser DBL-Nachwuchspreis, der zeichnet vor allen Dingen herausragende Bachelor oder eben andere Studienarbeiten aus.
Ja, und mit jeweils 2.500 Euro sind die Preise wirklich eine richtig tolle Anerkennung für junge Forschende und ein Anreiz, auch weiterzumachen. Und dann gibt es natürlich noch den Posterpreis beim DBL-Kongress, wo die Teilnehmenden die besten Poster auszeichnen können.
Das ist auch schön, weil man da so live dabei sein kann, wie dieser Preis verliehen wird. Das ist so ein richtiges Fest, das macht Spaß und auch die Freude natürlich zu erleben der Gewinner und Gewinnerinnen. Nochmal zurück zum Luise Springer Forschungspreis. Hanna, jetzt wird's persönlich, weil du ja Gewinnerin des Luise Springer Forschungspreises bist. Also wir haben die Gewinnerin einer preiswürdigen Arbeit und Trägerin des Luise Springer Forschungspreises hier bei uns im Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, Hanna, magst du einmal erzählen, was das für dich bedeutet hat?
Ja, gerne. Also damals habe ich ja natürlich noch nicht für den DBL gearbeitet, aber ich kann mich noch total gut daran erinnern. Ich habe mich für den Luise Springer Forschungspreis mit meiner Masterarbeit 2019 beworben und ich weiß noch, die E-Mail vom DBL, dass der Preis wieder ausgeschrieben wird, die habe ich im Therapieraum in der neurologischen Reha in meiner Pause geöffnet und gedacht, warum nicht? Ich kann ja nichts verlieren. Also habe ich meinen Professor Stefan Heim von RWTH Aachen kontaktiert und um ein Empfehlungsschreiben gebeten, was er mir auch gerne ausgestellt hat. Und dieses ganze Antragsprozedere war für mich irgendwie total aufregend. Dann habe ich die Unterlagen irgendwann bis Oktober des Jahres abgeschickt und dann ist das auch irgendwie wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und den Anruf von Antje Krüger, dass ich tatsächlich gewonnen habe, habe ich dann bei der Vorbereitung unserer Frauensitzung für Karneval erhalten. Das war irgendwie total surreal, weil ich mich da auf die Moderation vorbereitet habe und dann dieser Anruf kam und das irgendwie erstmal in meinem Kopf irgendwie so gar nicht zusammengepasst hat und ich ja auch irgendwie gedanklich ganz woanders war und irgendwie so gar nicht damit gerechnet hatte in dem Moment. Ja, und leider konnte ich dann aufgrund der Corona-Pandemie meine Masterarbeit nicht im kommenden Jahr, also 2020, in Dresden beim DBL-Kongress vorstellen, weil der ja leider abgesagt werden musste. Und dafür habe ich dann aber den Vortrag 2021 auf dem digitalen DBL-Kongress gehalten und auch nochmal beim DBL-DBS-Forschungssymposium.
Wow, du, dass das aufregend ist, das kann ich mir total gut vorstellen. Und du hast mein Mitgefühl und das tut mir total leid, dass dir, ja, dass wir dich nicht feiern konnten dann auf dem Kongress. Ich genieße diese Session total. Das findet ja immer im Rahmen der Eröffnung beim Kongress statt, dass wir diese Preise verleihen und auch die Kolleginnen, die so großartige Arbeiten geleistet haben, auch feiern dürfen. Also ne, dann findet das ja auch nochmal irgendwie so eine richtige Sichtbarkeit und darf nochmal von allen und auch von denjenigen, die die Arbeiten eingereicht haben, gefühlt werden. Wahnsinn. Diese Aufregung, diese Anspannung und dann ist es einfach so. Und das Setting ist lustig. Frauensitzung, Karneval. Aha, ich habe jetzt ein neues Bild von dir. Danke dafür. Wo ich gerade persönlich bin, was hast du mit dem Preisgeld gemacht?
Ja, also zum einen habe ich mir davon die Reise nach Dresden finanziert. Ich bin nämlich trotz abgesagtem Kongress mit meinem Mann und meinen Eltern dorthin gereist und habe mir die schöne Stadt mal angeschaut, weil ich vorher noch nie in Dresden war. Und ich irgendwie so traurig war, dass es abgesagt war und ich da unbedingt hin wollte, dass ich dann gesagt habe, ja, dann fahre ich einfach so. Und ja, war natürlich ein bisschen eingeschränkt mit den Corona-Maßnahmen, aber es war trotzdem schön. Ja, und dann habe ich, und das ist an dieser Stelle hier unbezahlte Werbung, mir ein Novaphone gekauft. Das wäre für mich in dieser Zeit sonst einfach finanziell nicht drin gewesen. Und ich nutze das bis heute noch regelmäßig selbst und habe das auch in der Praxis super viel benutzt. Also, danke für die Anerkennung und danke für das Preisgeld. Und neben den Forschungs- und Posterpreisen vergeben wir ja auch Reisestipendien. Für wen sind die denn eigentlich?
Ich hänge immer noch bei deinem Preisgeld und bei Dresden. Ich freue mich, dass du da hingefahren bist und dass du da irgendwie das so genutzt hast und auch was Gutes draus gemacht hast und gute Erinnerungen hast. Superschön. Jetzt komme ich aber zu deiner Frage. Reisestipendien, die Reisestipendien, die werden ganz unterschiedlich vergeben, je nachdem, wer den Antrag stellt. Also die Zielsetzung, die unser Verband sich hier vorgenommen hat für diese Stipendien, ist eben den internationalen und auch überhaupt den fachlichen Austausch zu fördern und den Besuch eben von wissenschaftlichen Tagungen, vor allem von Kongressen, zu erleichtern. Und beantragt werden kann das von Mitgliedern. Man muss natürlich schon länger, ich glaube aktuell mindestens ein Jahr, Mitglied im Verband sein. Ne? Also man darf nicht irgendwie kurz mal eben eintreten, um ein Stipendium zu bekommen, denn so ist das ja überhaupt nicht gedacht. Und man kann es natürlich auch nur einmal im Jahr beantragen.
Und wie hoch ist dann dieses Reisestipendium? Also mit wie viel wird man da unterstützt?
Das kommt drauf an. Wir vergeben bis zu 4 Reisestipendien pro Jahr und diese haben eine Höhe von bis zu 500 Euro pro Antrag. Der muss natürlich vor der Kongress- und Tagungsbeteiligung eingereicht werden. Und wenn mehrere Anträge für ein Quartal eingehen, dann wird dieses Stipendium quasi aufgeteilt unter den AntragstellerInnen.
Okay. Und nutzen viele Mitglieder die Möglichkeit?
Also ich finde, es bewerben sich viel zu wenige. Das ist so eine tolle Gelegenheit, um sich wissenschaftlich zu informieren und auch zu vernetzen und gerade auch international Unterstützung zu bekommen bei diesem Karriereweg. Und ich finde, das könnten mehr sein. Daher, wenn du DBL-Mitglied bist und einen Vortrag oder einen Poster auf einem Kongress oder auf einer Tagung präsentieren möchtest, bewirb dich bei uns. Vielleicht können wir dich unterstützen.
Ja, genau. Nutzt die Chance. Bewerbt euch. Kommen wir mal zu einem weiteren Thema der logopädischen Forschung. Ein ganz wichtiger Schritt, um wissenschaftliche Erkenntnisse in die logopädische Praxis zu übertragen, sind sicherlich die Leitlinien. Denn ohne sie fehlt der therapeutischen Praxis häufig der direkte Bezug zu den neuesten Forschungsergebnissen. Wie siehst du das, Dagmar?
Ja, ähnlich. Leitlinien, die können das Rückgrat der evidenzbasierten Praxis sein. Im Idealfall, wenn wirklich zum Beispiel unsere therapeutische Expertise auch wirklich eingeflossen ist oder eben auch die Studienlage vernünftige Ergebnisse hergeben. Und dann können die ganz konkrete Handlungsanweisungen liefern und uns wirklich auch in der therapeutischen Entscheidungsfindung unterstützen. Und das eben basierend auf dem jeweils aktuellen Stand der Forschung und der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und gerade in unserem dynamischen Feld, also in der Logopädie, ist es total wichtig, dass wir uns regelmäßig hier auf den neuesten Stand bringen und eben recherchieren, welches Wissen liegt dazu eigentlich gerade vor, damit ich darauf aufbauend meine Entscheidung treffen kann. Und hier in den Leitlinien, da geht es eben nicht um abstrakte Theorie, sondern um theoretisch begründete, praktisch anwendbare Empfehlungen. Und ich finde, die können sehr hilfreich sein.
Ja, genau. Und das Beste ist ja auch, dass diese Leitlinien dann als Orientierung für TherapeutInnen dienen, eben nicht nur als theoretisches Konstrukt, sondern als Werkzeug für die tägliche Praxis. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren aktiv daran gearbeitet, die logopädische Expertise auch in Leitlinien einzubringen, oder?
Bei aller Bescheidenheit, also hier möchte ich überhaupt nicht bescheiden sein, sondern ich finde, wir haben da eine echte Vorreiterrolle eingenommen. Inzwischen wird logopädisches Wissen in immer mehr Leitlinien berücksichtigt. Und das ist eben nicht nur für die Praxis wichtig, sondern auch für die Weiterentwicklung der Profession insgesamt und für die Versorgung natürlich sowieso. Und man kann sagen, dass die logopädische Sichtweise und auch Expertise dadurch natürlich auch immer mehr Anerkennung bekommt, weil diese Leitlinien ja ausdrücklich immer interdisziplinär orientiert sind und auch erstellt werden und eben alle, die sich mit einem bestimmten Störungsbild befassen, eben dann auch schauen, okay, welches Wissen liegt denn vor und wie nimmt das Einfluss? Und hier eben, welches Wissen und welche Erfahrung liegt in der Logopädie vor?
Ja, das ist ein spannender Punkt. Es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie sehr das die Anerkennung der Logopädie im Gesundheitswesen stärkt. Lass uns mal einige der aktuellsten Leitlinien anschauen, an denen wir mitgewirkt haben.
Oh, das ist jetzt eine ungerechte Auswahl. Immer wenn man aussuchen muss, ich würde mich trotzdem hier für die S3-Leitlinie erstmal entscheiden zur Therapie der Lippenkiefer- und Gaumenfehlbildung. Diese Leitlinie liefert natürlich auch oder soll und tut es auch evidenzbasierte und konsensbasierte Informationen zur Behandlung von PatientInnen mit LKGF. Und das Ziel ist hier halt, die Behandlung zu standardisieren und langfristig das Outcome und vor allem die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten zu verbessern.
Ja, hier haben Alexandra Blöck und Dr. Ulrike Wohlleben die logopädische Expertise eingebracht. Eine unglaublich wertvolle Arbeit, vor allem wenn man bedenkt, wie komplex und individuell die Therapie dieser Patientinnen sein kann.
Ja, allerdings. Das Gleiche gilt für die Living Guideline für Long Post-Covid. Das ist ein sehr aktuelles Thema. Da geht es unter anderem um Dysphonie und Fatigue bei Long Post-Covid-PatientInnen. Und hier hat Cordula Winterholler für uns daran mitgearbeitet. Und das ist ein besonderes Leitlinienformat, weil diese Living Guideline eben im Grunde fortlaufend aktualisiert werden soll. Das bedeutet, sie soll beständig an die immer wieder neu erarbeiteten, neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst werden.
Ja, das ist wirklich spannend, auch mit der Living Guideline, weil vor allen Dingen das Thema Long Post-Covid ja noch immer sehr neu und dynamisch ist. Und das ist ja definitiv auch sinnvoll, dass eben neue wissenschaftliche Erkenntnisse sofort mit eingebracht werden können. Ich finde auch das Thema Schluckstörungen bei Kopf-Hals-Tumoren ist ein weiteres gutes Beispiel für die Bedeutung der Leitlinienarbeit. In der Leitlinie zur oropharyngealen Dysphagie wird sowohl die Prävention als auch die Diagnostik und Therapie detailliert beschrieben. Das hilft auf jeden Fall, eine fundierte und standardisierte Behandlung anzubieten.
An dieser Leitlinie, da hatte die Professorin Dr. Maike Brockmann-Bauser für uns mitgewirkt. Und ich finde auch diese Leitlinie, vielleicht wiederhole ich mich, dass ich Dinge besonders finde, aber diese Leitlinie ist ein echter Meilenstein für die Behandlung von Schluckstörungen. Auch, weil sie eben Patienteninformationen bereitstellt, was ich persönlich wirklich wichtig finde, weil natürlich Patientinnen am besten nicht nur durch uns als TherapeutInnen gut informiert werden, sondern eben auch die Möglichkeit haben sollten, sich selbst zu informieren und eben ihre eigene Therapie und auch ihre eigene Sicht auf die Behandlung und was sie sich von der Therapie wünschen und erwarten dürfen, um das besser zu verstehen und sich informieren zu können. Das finde ich ganz großartig.
Ja, und man ahnt hier, wie viel Arbeit in der Erstellung dieser unterschiedlichen Leitlinien steckt. Es ist ja auch nicht nur ein rein wissenschaftlicher Prozess, sondern eben ein Kooperationsprojekt zwischen vielen ExpertInnen aus verschiedenen Fachrichtungen. Es erfordert Fachwissen, Zeit und Engagement. Und darum, wir möchten an dieser Stelle wirklich allen danken, die sich hier ehrenamtlich einbringen.
War sowas von. Diesen Dank, den möchte ich bestärken, weil die Leitlinienarbeit ist so eine wichtige Säule interdisziplinärer Zusammenarbeit und sicherlich auch für die Zukunft und kann eben auch dafür sorgen, dass die anderen Fachdisziplinen uns noch besser und auch unsere Arbeit und wir natürlich auch die Arbeit der anderen Disziplinen noch besser verstehen und darüber besser Bescheid wissen und darüber natürlich auch Zusammenarbeit und Versorgung noch besser wird. Also super wertvolle Arbeit und auch eine sehr besondere Arbeit, weil man so Spezialwissen dafür braucht, um sich hier einbringen zu können. Und auch den Mut haben muss, sich hier durchzusetzen mit der Expertise, die man hat. So, also auf vielen Ebenen ganz großartig und wertvoll für uns alle. Ja, falls ihr euch hier seht übrigens, so ganz nebenbei erwähnt, wer sich hier engagieren möchte und das kann, der darf sich an uns wenden. Wir haben ein DBL-Leitlinien-Sekretariat. Sonja Utikal ist hier die Ansprechpartnerin. Sie würde euch unterstützen. Also sie unterstützt bei Fragen und begleitet den organisatorischen Prozess von der Mandatierung bis zur Veröffentlichung. Und wir packen euch den Kontakt in die Shownotes. Denkt doch drüber nach, ob diese Arbeit was für euch ist oder für jemanden, den ihr kennt.
Ja, das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit für alle, die aktiv mitgestalten möchten. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss, aber eines können wir mit Sicherheit sagen. Logopädische Forschung ist kein Luxus, sondern essentiell für die Weiterentwicklung unserer Profession und die Zukunft der Versorgung. Wenn Forschung nicht in der Praxis ankommt, bleibt sie ungenutzt. Wir als DBL unterstützen, dass Forschung sowohl entsteht als auch sichtbar wird und dort ankommt, wo sie gebraucht wird. In der Praxis und der Versorgung unserer PatientInnen.
Mhm, ganz genau. Und darum ist es total wichtig, dass wir alle gemeinsam genau an diesem Prozess arbeiten. Also dieses Forschen und sich vernetzen und Fragen stellen, sich einbringen, wo es gerade möglich ist. Das sind eben alle Schritte, die wir alle gehen können und sollten, finde ich, um die Logopädie voranzubringen. Und wir unterstützen dabei gerne. Worüber wir übrigens gar nicht gesprochen haben, ist das Thema Karriere bei Forschung. Das heben wir uns vielleicht für wann anders nochmal auf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also, wenn du als Logopädin oder Forscherin noch mehr darüber erfahren möchtest, wie du dich aktiv einbringen kannst, wie du von den Fördermöglichkeiten profitieren kannst oder einfach mehr zu den Leitlinien wissen willst, dann wende dich gerne an uns. Wir unterstützen dich dabei. Und auch noch ganz wichtig, wir haben es ja schon gesagt, Forschung und Praxis nehmen aufeinander positiven Einfluss. Wenn ihr also aus der Praxis kommt, nicht aus der Forschung, und zum Beispiel bei uns auf der Website Aufrufe zur Beteiligung an Studien seht, zum Beispiel den Aufruf, einen Fragebogen auszufüllen oder für ein ExpertInnen-Interview zur Verfügung zu stehen oder eure Erfahrungen mit den PatientInnen aus der Praxis einzubringen oder mal ein neues Tool anzuwenden und zurückzumelden, wie das geklappt hat, dann macht mit. Denn so kann Forschung nicht nur im theoretischen Raum bestehen bleiben, sondern durch euch und eure Erfahrungen verbessert werden.
Schön, danke für die Einladung. Ich hoffe, ihr habt die gehört. Macht mit. Jetzt möchte ich euch noch was erzählen. Und zwar, in der nächsten Folge probieren wir was Neues. Es stehen ja die Sommerferien an und wir wollen aber noch keine Sommerpause machen, weil unser Podcast ja noch ganz jung ist und gerade so richtig in Fahrt kommt.
In der nächsten Folge wird daher Frauke Kern zu Gast sein. Sie hat sich mehr als 17 Jahre ehrenamtlich und auch hauptamtlich im DBL eingebracht.
Ja, und die letzten 11 Jahre durfte ich mit ihr zusammenarbeiten. Das war ein großes Geschenk, auch für mich ganz persönlich, aber eben wirklich auch für unsere Branche. Sie hat im Amt der Interessenvertretung FreiberuflerInnen dafür gekämpft, die wirtschaftliche Situation unsere Arbeit in der ambulanten Praxis zu stärken. Und zwar hat sie das in Vertrags- und Vergütungsverhandlungen getan, aber auch durch den Einsatz für Gesetzesänderungen, also diesen ganzen politischen Part, und auch natürlich durch die beständige Arbeit daran, dass das gesellschaftliche Bewusstsein für unsere Situation, auch für die wirtschaftliche Situation, und die damals gerade als wir auch begonnen haben im Vorstand, die noch schwierigere wirtschaftliche Situation, daran was zu verändern. Und das wird, glaube ich, ziemlich interessant.
Ja, genau. Und damit ihr da eben einen guten Einblick bekommen könnt, habe ich einige spannende Fragen vorbereitet. Und ja, so könnt ihr vielleicht ein bisschen hinter die Kulissen des Bundesvorstands schauen. Und wenn ihr auch noch Fragen habt, die ich Frauke stellen soll, dann schickt mir diese gerne so schnell wie möglich an marketing@dbl-ev.de und dann werde ich sie gerne mit ins Gespräch nehmen. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch sagen, dass wir uns natürlich freuen, wenn ihr unserem Podcast folgt, uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst und auch kommentiert, was euch besonders gut gefallen hat oder welche Themen ihr hier im Podcast gerne hören möchtet. Damit unterstützt ihr uns und unsere Arbeit enorm und sorgt dafür, dass wir auch weiterhin so regelmäßig hier Content produzieren, dazulernen und unsere Folgen noch besser machen können. Und damit sind wir nun am Ende unserer Folge angelangt und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und ich sag bis bald und viel Vergnügen mit Frauke Kern. Tschüss.